ich steckte gestern in einem Waldbrand fest. Also es war wirklich eine super skurrile Situation, auch von der Symbolkraft. Selbst in einem vollklimatisierten M3 erlebst du den Klimawandel hautnah mit.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Na?
Hallo, grüß dich. Ach schön, grün ist meine Lieblingsfarbe. Hast ein tolles Hemd an. Toll.
Meine auch. Hm. Ja, ich habe das gesehen, so mit ein bisschen Bötchen drauf. Ich musste das haben.
Stark.
Na, du siehst heute irgendwie so erhaben aus, Mike. Das ist irgendwie, du hast gerade richtig Aura, wie man so schön sagt als junger Mensch.
Okay.
Das hat nichts mit Migräne zu tun.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht so von einem Migräneanfall oder von irgendeinem epileptischen Anfall eine Vorstufe, eine Aura?
Möglicherweise auch das, Mike.
Da wollen wir mal nicht hoffen.
Hattest du schon mal eine Aura? Also jetzt im Sinne von Migräneanfall und so?
Nee, zum Glück nicht. Also da bin ich verschont geblieben.
Hm. Das hatte ich schon zweimal, das ist total weird.
Ja?
Das ist quasi, als ob aus deinem Gesichtsfeld so ein Regenbogen weggeht, so streifenartig. Mhm. Und dann fängt es an, sozusagen aufzuflackern, das ganze Gesichtsfeld. Und irgendwann kannst du die Augen nicht mehr aufhalten, weil es einfach nur noch krank
ist. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr individuell, wie Leute das wahrnehmen, ne? Also solche Anflüge.
Ich glaube, dieses Regenbogenartige ist bei Aura schon sehr verbreitet. Das habe ich öfter gelesen.
Okay.
So, als ich das erste Mal hatte, habe ich ja gedacht, ich habe eine Netzhautablösung. Mhm. So, weil es ja quasi dann wie so ein Lichteffekt ist, als ob das quasi der Lichteinfall sich verändert. Und da dachte
ich,
na
gut, ich meine, da gehen natürlich alle Alarmglocken an, aber bei dir umso mehr, ne? Du hast ja quasi nur noch ein Mitspieler im Game in Sachen Augenlicht, ne? Deswegen.
Na, bin ja auch direkt panisch zum Arzt gefahren, aber die haben dann erklärt, nee, Aura-Erscheinung. Mhm. Ja, aber hatte ich Gott sei Dank ein paar Jahre nicht mehr, weil ich vielleicht jetzt doch mehr auf mich achte, als ich zu dem Zeitpunkt auf mich geachtet habe. Und deswegen, alles ist tipptopp. Mike, ich befürchte übrigens, hoffentlich schalten die Leute jetzt nicht alle ab. Oder vielleicht bleiben sie jetzt noch mehr dran. Ich fürchte, es wird heute eine Mike-Folge.
Eine Mike-Folge? Warst du in kompletter Isolation? Du hast mir gar nichts zu erzählen, oder was?
Ich habe tatsächlich ziemlich viel gemacht und ziemlich viel erlebt. Und es ist auch gerade ziemlich viel los. Ich fürchte, ich kann fast nichts davon erzählen.
Ah, okay. Naja, gut.
Alles top secret. Top secret, Mike.
Aber
du warst ja, wie sagt man so schön, Hans Dampf in allen Gassen die letzten Wochen. Also dementsprechend.
Ich wollte gerade fragen, weil eigentlich ist das ja sozusagen das Ende der Sommerpause bei uns jetzt, ne? Wo wir uns jetzt gerade wieder irgendwie zusammen telefonieren. Zumindest bei mir ist die Sondersituation Sommer mit dem heutigen Tag beendet. Ich habe meine Kinder wieder in der Schule abgegeben. Und,
also ich hatte ja auch viel zu tun. Ich bin auch vor wenigen Stunden erst wieder zu Hause aufgeschlagen, um dann in wenigen Stunden wieder wegzufahren. Aber ich bin jetzt auch wieder mehr da. So, also
naja, vielleicht kriegen wir jetzt wieder eine Regelmäßigkeit rein. Der letzte Podcast, der ist ja sozusagen eher Zeitgeschichte mittlerweile als aktuell.
Und ich will jetzt nichts teasern, Mike, aber vielleicht, wenn du Lust hast, könnte es bald wieder die Möglichkeit geben, dass wir uns auch wieder vor Ort vor ein Podcast-Mikro setzen. Ne?
Okay, na klar, bin ich dabei. Klingt doch lustig. Ab und zu muss das mal sein. Ne? Haben wir irgendwie ein Jubiläum mal wieder anstehend, wo man das gleich mit verwursten kann?
Nee, aber ich baue mir jetzt auf jeden Fall bald, also ich bin jetzt dabei, mir ein Podcast-Studio zu bauen.
Ich dachte jetzt, ich baue mir jetzt ein Schloss. Nee, du baust dir ein Podcast-Studio. Ah, okay. Cool.
Genau.
Alles gut. Sag mal, hast du eigentlich was zu der Drohne auf dem Leipziger Flughafen gemacht?
Sorry, es war ich.
Das warst du?
Ja.
Okay, na dann, jetzt gehen ja alle Lampen an beim BND und Verfassungsschutz.
Nein, aber also ich weiß nicht, wie oft sowas passieren muss, damit wir endlich mal irgendwie gesamtgesellschaftlich verstehen, dass wir Ziel sind im hybriden Krieg seit vielen, vielen Jahren. Hm. Und dass das einfach alltäglich ist. Es ist alltäglich. Wenn irgendwo ein Weichenstellhäuschen brennt, dann ist das kein Unfall, sondern das ist ein Anschlag. Aber irgendwie rafft das keiner.
Naja, das ist halt irgendwie so, also diese Dobrindt-Pressekonferenz da, die fand ich auch irgendwie ein bisschen, also weil ich habe da so irgendwie so ein schlaues, hintergründiges Video, dass das mal so ein bisschen aus anderen Winkeln betrachtet oder so, hatte ich da irgendwie nicht mitgekriegt. Vielleicht habe ich es verpasst. Deshalb hatte ich nur gefragt, weil mir hatte sich sofort der Gedanke aufgedrängt. Also wenn es jemand auf die Kette kriegt, irgendwo Semtex zu besorgen, dann ist er doch nicht so blöd und verkabelt das falsch. Also das ist einerseits Top-Notch-Profi-Niveau und andererseits Kreisklasse. Also wenn man Semtex hat, der nicht explodiert, ich glaube, dann sollte der nicht explodieren. Das ist irgendwie, also sonst kommt man nicht ran an das Zeug.
Du, das kann durchaus sein, aber auch das ist ja Teil der hybriden Kriegsführung, einfach
Schock
zu hinterlassen. Also das
genau, also. Aber diesen Aspekt, den habe ich irgendwo, den Gedanken, weiß ich nicht, hatte ich in keinem Kommentar irgendwie gelesen. Und die Pressekonferenz von unserem Innenminister, brauchen wir nicht drüber reden, ne?
Also diplomatisch gesehen war es natürlich schlauer, es so zu handhaben, als direkt ein Flugzeug auf einer deutschen Landebahn zu sprengen, ne?
Es hat die gleichen Auswirkungen, ne? Es hat die gleichen Auswirkungen, lässt dir noch Eskalationsstufen offen und man sieht erst mal, was da irgendwie geht, ne? Aber ich weiß, stell dir mal vor, du bist da ein Busfahrer, batscht so ein Ding runter und erfährst später, da war übrigens Semtex dran, herzlichen Glückwunsch. Das ist schon jetzt ein Silvesterknaller, der dir in der Hand explodiert, ist was anderes, ne?
Na, ich habe exakt einen Tag vorher ein Video von russischen Drohnen gesehen, die einen Gemüsehändler gesprengt haben, weil die halt einfach random irgendwelche Zivilisten in die Luft jagen mit Drohnen. Also hat wieder sehr gut gepasst.
Was für ein Horror, ey.
Es ist, es passiert halt einfach so vor sich hin und wir machen unser Leben weiter, als ob nichts wäre.
Ja, muss ja irgendwie weitergehen, ne?
Also, und währenddessen brennt halb Europa und dann gibt's auch noch, jetzt sitzen die Touristen in Sizilien fest, weil der Ätna ausgebrochen ist. Naja, wisst ihr.
Ja, Ascheregen, ne, habe ich irgendwie gelesen.
Es ist alles so dystopisch schon wieder. Und das in der Ferienzeit im Hochsommer.
Ja, also wir waren ja also gerade so an dem brennenden Europa, ne? Wir haben ja jetzt auch Festivals auf dem Run in Frankreich und Spanien und so gespielt. Das war schon. Wir waren ja auch da unten in der Nähe von Alicante und so bei dem einen Festival. Das ist schon, oder aus dem Flugzeug habe ich auch einen Waldbrand gesehen, in Deutschland sogar.
Ich steckte gestern in einem Waldbrand fest.
Wie?
Also es war wirklich eine super skurrile Situation. Also auch von der Symbolkraft. Selbst in einem vollklimatisierten M3 erlebst du den Klimawandel hautnah mit?
Ein vollklimatisierter M3 ist der Klimawandel im Prinzip.
Exakt. Ich bin aus nicht weiter zu erwähnenden Gründen bin ich von Halle woanders hingefahren und da bin ich an.
Ich bin von Halle woanders hingefahren.
Wie soll ich das denn jetzt sagen? Nein, also ich bin quasi Richtung Kassel gefahren. So 38, dann zur A7 rüber und da war Vollsperrung A7 und ich dachte so, okay, das ist jetzt hier Ferienverkehr, kein Problem, fährst einfach außen rum und umfährst sozusagen diese Sperrung. Ne, schön nach Google Maps Angabe gefahren, blinkte dann auf, hier 18 Minuten kürzer, bin ich dann irgendwie so durchs Werratal gefahren. Und dann wurde da der Verkehr immer dichter. Ich dachte, was ist denn hier los? Und dann bin ich so im ersten Ort stehen geblieben, wo die Anwohner schon draußen standen und den Leuten Anweisungen gegeben haben, wo sie jetzt nicht langfahren dürfen, weil sie da nicht weiterkommen. Und es war, es fing an, schon irgendwie chaotisch zu werden. Ich dachte, was ist denn hier los? Sind die alle wegen dieser Vollsperrung jetzt quer durchs Nirgendwo gefahren? Hm. Und bin dann weitergefahren, habe mich da aufs Navi verlassen, bin dann ein Schleichweg quer durch den Wald gefahren und bin dann an einer Straßensperre mitten im Wald gelandet, wo dann Leute vom Forstamt und von der Feuerwehr standen und gesagt haben, hier geht's nicht weiter, Waldbrand. Und hat sich herausgestellt, einfach südlich und nördlich der A7 brannte einfach alles. So, war ich wirklich 3 Stunden in so einem Vorort von Hannover-Schmünden gefangen, mit ein paar tausend anderen Autofahrern, die quasi zur falschen Zeit dahin geleitet worden sind und nicht mehr rauskamen, weil alle Ausfahrten irgendwie gesperrt waren wegen dieses Waldbrands.
Okay.
Da musste ich dann umdrehen und die exakte Gegenrichtung zurückfahren, weil einfach kein Durchkommen mehr war wegen Waldbrand. Scheiße. So, weil quasi so dieser Dreh- und Angelpunkt da um Kassel sozusagen, diese A7-Situation, die war vollkommen dicht aufgrund von Waldbrand, mitten im Herzen von Deutschland quasi. Und also ich bin viel unterwegs gewesen die letzten Wochen und was ich an Feld- und Waldbränden gesehen habe, das muss man sich echt mal, also ich weiß nicht, warum man sowas immer wegdrängt, ne?
Ja.
Aber es hat so viel gebrannt in den letzten Wochen in ganz Europa, das ist geisteskrank. Ich meine, das muss doch auch so einem alten Sack auffallen, der jetzt, was weiß ich, 70 ist und bis zum jetzigen Zeitpunkt gesagt hat, nee, Klimawandel gibt's nicht. Das muss dem doch auffallen, dass es vor was, 10 Jahren noch nicht normal war, was hier abgeht. Also das muss man doch merken. Das kann man doch nicht mehr, das kann man sich auch selber nicht mehr wegdiskutieren. Ja, das ist doch geisteskrank, Mike.
Keine Ahnung, vielleicht haben wir mit der Frage ja die Überschrift zu unserem Podcast. Was merkt man noch, wenn man 70 ist? Ich hab keine. Also bin da ja nun entscheidend näher dran als du, aber.
Entscheidend.
Kann ich doch noch nicht wirklich so einschätzen. Also. Ja, na, es ist ja dann immer, dann ist es anekdotenhaft. Dann wird wieder umgedreht argumentiert, ne? Dann sind nicht die eigenen Anekdoten, die was Systematisches beweisen, sondern die was Systematisches widerlegen, ne? Das ist ja, also das hat ja auch ganz viel mit Gefühl zu tun. Auch jetzt. Die Katastrophenstimmung hat natürlich viel mit Gefühl zu tun. Waldbrände gibt es natürlich jeden Sommer, aber nicht immer überall und so viel. Und wenn einem das Land irgendwie unterm Arsch wegbrennt und ganz ehrlich, also wenn du da in Spanien oder Frankreich in bestimmten Gegenden unterwegs bist, da ist es ja noch trockener, ne? Das sind ja Gegenden, die sahen normalerweise schon so aus, wie es bei uns während des Klimawandels jetzt aussieht und aussehen wird, ne? Und Das ist schon wirklich krass, also was da Wasserversorgung angeht, totaler Wahnsinn. Also und es wird Gegenden auf der Welt geben, wo es einfach gar nicht mehr möglich ist, sich draußen aufzuhalten, länger als 1-2 Stunden. Das ist dann per Definition von der UNO nicht mehr für menschliches Leben geeignet, eine Gegend, ne, offiziell. Und ja, das betrifft Milliarden von Menschen. Ne? Man muss immer sehen, wenn es dann bei uns so weit ist, dass du da gerade noch schön mit Olivenbäumen und was weiß ich so, wie in der trockenen Toskana oder in der Sierra Nevada oder keine Ahnung leben kannst, dann bedeutet das für andere Regionen unbewohnbar. Punkt. Ne? Mhm. Und ja, das treibt einen schon um. Also weil es kommt ja von allen Richtungen. Und selbst wenn die Natur dich komplett in Ruhe lässt, ne, hast du keine Ahnung, ob nächste Woche nicht irgendeine Killer-KI die Menschheit wegmachen will. Ne? Da geht's ja auch immer weiter voran. und ist eine Frontlinie, die ich überhaupt nicht verstehe, wieso, die ich auch überhaupt nicht einschätzen kann, dass da wirklich führende CEOs, Wissenschaftler oder Entwickler, kann man ja bei KI mittlerweile gar nicht mehr sagen. Die wissen ja selber nicht, was sich da weiterentwickelt mittlerweile. Die da irgendwie warnen und so joviale Interviews, ja, kann man so zwischen 5% und 25% einschätzen, die Gefahr, dass die Menschheit irgendwann mal weggemacht wird in den nächsten Jahrzehnten von einer Superintelligenz. Und trotzdem wird da fröhlich dran weiter rumentwickelt. Ne? Man kann überhaupt nicht einschätzen, okay, wollen die Leute jetzt nur besonders interessant für die Medien sein, indem sie hier da den Doomer spielen oder nicht? Oder ist es der Rufer in der Wüste? Oder also das treibt mich auch wirklich um. Ne? Also dieses, die Zukunft sieht ja auch scheiße aus im Prinzip. Nicht nur gerade die Gegenwart, die da die Zukunft. Und andererseits ist es ja blöd, über die Vernichtung der Menschheit durch Superintelligenz nachzudenken, wenn die Menschheit sich gerade selber komplett vernichtet. Ne? Ich meine, das wird ja auch ohne KI super, zwar in Zeitlupe, aber auch super erledigt. Ne? Insofern ist schon irgendwie alles nicht ganz so schön. Und wenn man, wie ich jetzt auf Tour war, ne, einmal komplett durch Europa, also von Rumänien bis Portugal, redest ja auch mit vielen Menschen in verschiedenen Regionen und so. Und die haben echt überall die gleichen Probleme. Ne? Also wirklich extreme klimabasierte Umweltprobleme und gepaart mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten und diesem Transformationsprozess durch KI im Nacken, ne, von wo man noch keiner weiß, wo das irgendwie hingeht. Also das ist also wirklich ein Menschheitsproblem, das sich durch ganz Europa zieht. Habe ich in allen Ländern im Prinzip die gleichen Gespräche geführt mit irgendwelchen.
Mensch, Mike, jetzt bin ich ja noch deprimierter als vorher. Das ist ja.
Na, du, es kann ja auch eine Chance sein, sich Gefahren bewusst zu sein. Ne? Die schlimmsten Katastrophen passieren ja immer, wenn irgendwelche Scheiße passiert, die überhaupt niemand auf dem Zettel hat.
Ja, man hätte auch aus Pompeji fliehen können, weil es tagelang klar war, dass da irgendwas im Busch liegt und viele Leute sind trotzdem geblieben. Also es ist, weiß ich nicht, man kann auch sehenden Auges ins Unheil stolpern, ne?
Ja, oder eben nicht, ne? Also wie
viele Leute haben auch Hitler gewählt, obwohl sie wussten, wofür der stand, ne? Also es ist.
Ja, ein Drittel der Leute, ne? Das ist ja auch noch das Traurige. Das hat ja gereicht zum Downfall, ne? Ein Drittel Nazi-Wähler plus Mitläufer und das muss noch nicht mal die Mehrheit der Gesellschaft sein, die dich in den Abgrund reißt, ne? Das ist ja immer noch das Problem. Und dann kommst du mit deiner Wahl in Sachsen-Anhalt. Was ist das da auf der Größenskala vom Problem, ne? Eigentlich ein riesengroßes Problem, wenn man dort wohnt und global gesehen, um es mit AfD-Sprachen zu sagen, Fliegenschiss. Ne? Es ist ganz, ganz, ganz eigenartige Befindlichkeitsmischung, habe ich dem gegenüber so. Ne? Also weil man kann keine Zuversichtszuflucht im Großen finden, aber im Kleinen halt auch nicht. Ne? Ich glaube, das ist das, was so unentspannt macht. Dass das wirklich an
einem. Ja, halt dann im ganz Kleinen, ne? So im regionalen oder lokalen Sinn. Ne? Also ja, ich glaube, wenn du, egal auf welcher politischen Ebene du dich umschaust, ist es überall sehr düster. So. Und Sachsen-Anhalt ist, glaube ich, auch einfach von allen aufgegeben, ne? Permanent ignoriert und jetzt einfach aufgegeben, weil was soll noch kommen? So, jetzt wird ja selbst hier diskutiert, ob das mit dem Zukunftszentrum noch irgendwie passieren soll in Sachsen-Anhalt, also in Halle, weil, tja, Zukunft hier, was?
Was ist das Zukunftszentrum? Ist das ein Institut oder ein?
Nee, die wollen, ja, das ist ja die große Frage. Die wollen ja hier sozusagen so ein kulturelles, wissenschaftliches Monument errichten für die Transformations sowohl Ost-West, europäisch, integrativ, ist schon eine ziemliche Kopfgeburt, so mit Museum zur Transformation sozusagen und mit Angeboten kulturellen, mit Forschungsräumlichkeiten und so weiter und so fort. Und der Standort soll halt hier in Halle sein.
Klingt wie was fürs Volk.
Also alle aus Wissenschaft und Politik in Halle, mit denen ich bis jetzt drüber gesprochen habe, die sagen, das ist super krass, und jeder Mensch, der nicht in diesen Bereichen unterwegs ist, sagt so, was soll das? Also das ist wirklich so.
Ja, so kommt es mir vor, so ähnlich wie die Kulturstiftung des Bundes in Halle, ne? Weiß nicht, was da schon groß bewirkt wurde, ne?
Das ist keine Ahnung, also es muss halt irgendwie es fehlt halt immer wieder die Übertragung ans normale Volk. Ne? Also es ist immer so dieser intellektuelle Wasserkopf, der sich dann irgendwie bespielt mit irgendwelchen Ideen und Sachen. Aber es sickert halt dann nicht durch. So, und machen wir uns nichts vor, beim viel Prozent der Bevölkerung spielt es auch keine Rolle, weil die sich sowieso nicht dafür interessiert, egal wie man es ihnen erklärt. So, was Wissenschaft, was Kultur? Nee.
Dann lieber zwei neue Stürmer für den HFC kaufen.
Genau, Bier saufen, Fußball, so. Sorry.
Ist ja auch Kultur. Klar.
Ja, Gladiatorenspiele sind auch Kultur.
Nee, aber
Ankämpfe sind auch Kultur.
Ich glaube, alles
ist Kultur. Weißt du, nee. Auch Menschenessen ist Kultur in irgendeiner
Esskultur. aber ich glaube, das ist ja genau das Problem, dass dann nichts durchfärbt auf die gesellschaftlichen Prozesse von solchen abgebabbelten Versorgungsposten. Ne?
Also, genau, das Zusammenleben wäre halt wichtig. Jedes Projekt muss irgendwo dem Zusammenleben in einem Raum etwas Gutes tun. So, und aber zusammen heißt ja auch, dass es irgendwie für die meisten oder zumindest viele was einen Mehrwert schafft, was so Begegnungen angeht oder was Bereicherung des Alltags angeht oder.
Ja, absolut. Ja. Aber es ist natürlich auch manchmal ein Anspruch, der so am Leben der Leute vorbeigeht. Ne? Also wenn du gerade dabei bist, deinen Job bei einem Autozulieferer in einer strukturschwachen Region zu verlieren oder so, dann sollst du in ein Zentrum gehen und dich über gesellschaftliche Transformation informieren. Ich glaube, da hast du deine Lektion von gesellschaftlicher Transformation gerade aber im wirklichen Leben schmerzhaft gelernt. Ne? Also, ich meine, die Leute haben Fragen, die dort nicht beantwortet werden. Das ist halt schwierig. Ne? Das ist halt wirklich schwierig. Aber klar, schadet auch nicht so ein Ding. Oder schadet das was? Schadet das was?
Naja, es kostet halt sehr viel Geld. Und wenn das Geld sinnvoller verwendet werden würde, um Menschen, die von diesen Transformationsprozessen betroffen sind, direkt zu helfen oder quasi Umschulung zu haben, whatever, keine Ahnung. Wo fließt Geld hin und wo verschwindet es einfach sinnlos? Also das ist ja die große Frage. Ne? Was frisst dieser ganze Wasserkopf der Verwaltung und Bürokratie, was könnte effizienter verarbeitet werden, was unterliegt der Korruption, die in Deutschland ja nicht existiert offiziell.
Ja, weil sie zu größten Teilen institutionalisiert ist. Ne? Also das hat ja in Deutschland viel mit Lobbyismus zu tun, der ja nicht per se negativ zu bewerten ist, aber das sind dann natürlich, wie soll ich es nennen, Beziehungsgeflechte, die schon auch interessant sind. Ne? Und aber wir hatten es ja vor einigen Podcasts, vor vielen Monaten, dass Deutschland jetzt auf dem Korruptionsindex nicht so weit oben ist, wie man es als Deutscher eigentlich erwartet. Ne? Also das ist auch so ein...
Aber weiter oben, als es sich anfühlt, sagen wir es mal so.
Ja, nein, bestimmt. Also da hast du natürlich mit der öffentlichen Hand jetzt noch mehr zu tun gehabt als ich, ne, in irgendwelchen Prozessen.
Das will ich jetzt nicht sagen, weil da ist es ja eher, dass es durch Bürokratie verschwindet einfach, dass es einfach Puff macht und Posten und Persönlichkeiten, die keinen produktiven Mehrwert beisteuern, verschlingen dann diesen
Aspekt. Das hat mal ein Kumpel aus Südamerika zu mir gesagt. Der hat gesagt, Mike, Deutschland ist so bürokratisch. Das ist noch nicht mal Korruption zugänglich. So bürokratisch ist das. Aber nicht als Qualitätsmerkmal hat er das formuliert, sondern so dermaßen selbstbezogen und im eigenen Wasser schwimmt und selbstverwaltend, ne? Dass selbst wenn man da korrumpieren wollte, wär das überhaupt nicht möglich, weil es da um keinerlei Außenwirkung geht bei bestimmten Sachen, ne? Also das war interessant. Aber was Deutschland angeht, das ist auch so ein, wie nennt man es neudeutsch, Learning oder Takeaway von meiner Europa-Tour jetzt.
Das klingt eigentlich wie so zwei Bullshit-Worte, die im Englischen gar nicht benutzt werden, sondern nur im Deutschen, um Englisch zu klingen.
Ja,
so Learning und Takeaway, das aber, also das hätte ich jetzt, wenn du mir sagst, das gibt's nur im Deutschen in irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen, ich hätte das jetzt komplett geglaubt, weil es klingt so nach Bullshit-Englisch.
Ja, so ähnlich wie Handy, ne? Das gibt's ja, da auch
genau.
Nee, aber, also, dass man in Deutschland, man hat ja immer noch so ein bisschen so diesen eigenen Duktus, ne, so der europäischen, paneuropäischen Überlegenheit der deutschen Wirtschaft und so weiter. Es ist, also wenn du siehst, wo von der technischen Abwicklung und infrastrukturell oder so, wo da Länder wie Slowenien oder Rumänien, und da rede ich nicht mal von den Hauptstädten, ne, sondern von größeren Städten abseits der Hauptstädte, wo die mittlerweile stehen, und wenn du das mit Deutschland vergleichst, Es ist wirklich beschämend, wie runtergekommen Deutschland ist, infrastrukturell. Also, und da.
Das ging jetzt auch recht fix. So die letzten 10 Jahre, da hat sich echt viel gedreht, ne?
Also, es ist wirklich so. Also, man, mittlerweile, wenn du in Frankfurt auf dem Flughafen wieder landest, hast du das Gefühl, als ob du, weiß ich nicht, in 90er Jahren in Portugal oder in Brasilien auf dem Flughafen gelandet bist.
Ja, okay, also so drastisch hätte ich es jetzt nie ausgedrückt, ne? Also,
aber es ist so.
Wer ab und zu über Charles de Gaulle fliegt, der weiß, es geht immer noch schlimmer.
Also, ja.
Das ist ein Drecksflughafen, Alter. Das
ja, natürlich. Klar, dann sei froh, dass du nicht in Amsterdam warst am gleichen Tag. Aber
Amsterdam ist aber ganz nett. Die haben auch so, das ist auch ein sehr grüner Flughafen.
Der Flughafen an sich ist okay, aber die Organisation ist noch zum Kubik chaotischer.
Echt?
Ja.
Ah, krass.
Erzählen alle. Also ich habe da keine eigenen Erfahrungen gehabt in den letzten Monaten, aber...
Aber ich glaube, das hatten wir schon mal, ne?
Kann sein.
Das Thema Amsterdam, weil ich glaube ich auch beim letzten Mal, als ich da geflogen bin, positiv war, hast du gesagt, was?
Ja, gut, aber ist ja jetzt eine Anekdote von dir.
Für mich sind die Franzosen sind die Bösen.
Ja, aber ganz...
Franzosen, girl.
Ja, natürlich, aber du willst ja nicht, also ernsthaft, wenn Frankreich noch der Maßstab ist, der gegen Deutschland steht, ne? Ich meine, normalerweise ist das doch, guckt der Deutsche nach Polen und sagt, mittlerweile, also wenn du nach Warschau fährst oder so und dagegen Berlin ziehst, also brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Da weiß ich, warum die Studenten mittlerweile nach Warschau gehen und nicht irgendwo anders sind. Ist wirklich so. Also muss man ganz ehrlich sagen. Und da ist so diese Attitüde, die der Deutsche immer noch hat, ne, von den, das ist binnen der ersten Stunde, die du auf dein Gepäck in Frankfurt am Flughafen wartest, ist das verflogen. Lufthansa ist auch ein Kackverein mittlerweile.
Ja.
Da ist jede ungarische Billigfluglinie ist da zuverlässiger. Es ist wirklich die Deutsche Bahn der Lüfte mittlerweile.
Also, aber die ganze Star Alliance.
Schwierig. Schwierig, schwierig. Also da, wo Deutschland steht, wenigstens haben wir bald neue Panzer wieder, die auch kein Schwein braucht auf dem Gefechtsfeld. Ist egal, aber darum geht's wahrscheinlich.
Was hast denn du jetzt wieder für eine Laune, Mike? Also ich meine, ich bin ja schon immer negativ drauf, aber du bist ja heute so richtig grave, ey. Ne? Also du hast doch gerade so viel geile Sachen erlebt. Jetzt erzähl du mir doch mal was, erzähl mir mal was Nettes, was dir die letzten Wochen passiert ist. Wir können ja jetzt hier nicht im Hochsommer da sitzen. Ich schwitze auch schon wieder wie Schwein hier. So, du kannst jetzt hier nicht da sitzen und die ganze Zeit nur Emo-Gedanken hier tauschen. Das ist ja... furchtbar.
Ja,
das war Ali wieder, ne? Der hat dir wieder nur Negatives erzählt die ganzen letzten Wochen, ne? Der fängt nämlich auch immer, der ist ja auch so eine Kotterschnauze immer so. Grüße gehen raus, der hat mich auch gerade versucht anzurufen.
Mich auch. Keine Ahnung.
Keiner redet mit mir.
Nee, da wird er schon ahnen, dass wir gerade miteinander zu tun haben, keiner von uns dran geht. Ja, aber es ist natürlich, klar, ne? Auch viel Schönes. Leute treffen ist immer schön. Landschaftlich kann ich auch nur wieder Rumänien empfehlen. Slowenien ist ja sowieso klar. Ne?
Du musst ganz kurz erstmal eine Verortung schaffen. Ne? Also jetzt so ein bisschen wie im Film. Hm. Du musst erstmal als Zuschauer oder hier Zuhörer wissen, worüber du sprichst. Wo warst du? Was hast du gemacht? Wieso redest du drüber so? Ne? Also kannst du es mal kurz zusammenfassen?
Mein schönstes Ferienerlebnis von Mike Weichert.
Ja, sehr gut. Genau.
Ja, genau. Nee, nach wie vor, also ich liebe das. Ne? Also dieses Festival Rockstadt Extrem heißt das in Rumänien. Da waren wir eingeladen. Du landest in Bukarest und fährst dann so 2,5 Stunden auf die Karpaten zu. Ne? So, und dann, wenn du in Transsilvanien angekommen bist, dort bist du auf einmal so einer Landebene in Brasov, Kronstadt auf Deutsch. Und bist dann mitten in Transsilvanien, ne? In Siebenbürgen gelandet. Tolle, tolle Landschaften, tolle Berge, super coole Leute. Im Sommer dort auch in jedem Ort irgendwelche Festivals und Festivitäten unterwegs und eine richtig tolle, gelöste Urlaubsstimmung kann man da haben. Also das war ganz toll. Bei unserer Show kam so eine Gewitterzelle, so eine Karpatenwand runter. Das war wirklich wie Schalter an, Schalter aus. 2 Minuten Gussregen, alles zu spät, die komplette, wie so ein Bühneneffekt war das. Ne? War auch lustig. Alle Leute standen da, patschnass, fuck, was war das jetzt? dann ging es irgendwie weiter. Ne? Unser Drummer musste unter einer Zeltplane spielen während des Regens. Gibt's auch ganz coole Videos. Das war was zum Erinnern, auf jeden Fall. Also richtig toll. Schönes Festival in einer Ortschaft neben Brasov. Ich glaube Gimbach oder so heißt die, auf Deutsch Weidenbach. Das sind ja alles meistens von Siebenbürger Sachsen gegründete Ortschaften dort. Da hast du ja auch schon so einen zurecht frotzelnden Kommentar abgegeben. Die kleine Sightseeing-Tour, die wir da gemacht haben,
in der Kulisse.
In der Kulisse, ne? Das ist natürlich so ein bisschen Disneyland-mäßig, aber dieses Dracula-Schloss, was da auch in Bram Stoker als Romanvorlage gedient hat, das ist schon echt inspirierend. Also wenn du dort bist bei entsprechendem Wetter, du siehst das Ding und denkst wirklich sofort an Vampire. Ne? Auch wenn
die Geschichte,
Vlad Dracul wahrscheinlich nie einen Fuß hingesetzt hat auf diese Burg.
Auf keinen Fall, aber an der, also da gibt es eine also ganz spannende Geschichte, gibt es auch einen Podcast dazu, über einen Verwaltungsbeamten, der jetzt quasi zu Ostblock-Zeiten es geschafft hat, an die Stelle, wo quasi das Schloss von Graf Dracula stehen hätte können sollen, ein Hotel hinzubauen. Mhm. Also der das quasi zu kommunistischen Zeiten durch diese ganzen Irrungen und Wirrungen hat entstehen lassen. Da kann man auch übernachten. Ist natürlich auch total cheesy. Mhm. Aber also das ist auch nochmal so eine Hommage an Dracula, und da soll jetzt auch irgendwann ein, habe ich jetzt gelesen, ein Dracula-Land entstehen. Aber die überhaupt über diese Geschichte und dieses Erbe zu sprechen, das war quasi bis zu der Westöffnung war das verpönt. Ne? Also du hast auch erst in den 90ern die ersten Dracula-Übersetzungen dort bekommen. In Rumänien.
Okay.
Also das ist ganz krass tatsächlich, weil die das mit allem kulturell raushalten wollten, weil wahrscheinlich westliche Dekadenz, whatever, was sie da irgendwie aufbieten können. Also ganz spannende Geschichte, müssen wir mal gucken, gibt einen Podcast zu der ganzen Thematik. Mhm. Wär eine tolle Story für einen Kundenservice über diesen Typen, der da dieses Hotel durchgeboxt hat.
Ah,
aber
okay.
hat schon einer einen ganz tollen Podcast dazu gemacht, deswegen an der Stelle. Auf jeden Fall, ich will da auch unbedingt mal hin, aber so richtig sehen das Schloss von Dracula geht
also wenn,
leider nicht.
Nee, natürlich nicht. Aber wenn du, wie gesagt, wenn du dort bist, nimm das ruhig mit. Ne, du musst da vieles rausrechnen, was so Disney-mäßig ist. Also mittlerweile ist, glaube ich, diese Schlossanlage auch seit neuestem, erzählte mir der eine Führer, in der Hand von so einem amerikanischen Investorenkonsortium.
Selbstverständlich. Was nicht mal.
Also da stand auch so
Busch in Wacken. Ja. Anhäuser Busch in Wacken.
Hm.
Die gehören doch jetzt auch einem US-amerikanischen Konsortium.
Ja, Budweiser in Wacken. Ne?
Ja, aber nicht das gute Budweiser.
Nee. das hat einige Leute aufgeregt. Ja, wobei ich dieses Jahr in Wacken hatte ich durchaus Spaß. War cooles Wetter. Hat Spaß gemacht. Also war völlig in Ordnung. Kann ich nichts sagen. Die Landgasthaus-Show war wirklich cool. Aber zurück zu Rumänien. Ja. Kannst du dich ruhig drauf einlassen? Ne, ist mal so ein. Also das Schloss selber ist natürlich nicht Plastik irgendwie. Wir hatten einen Führer. Ich war dort mit ein paar Leuten von unserer Crew, die hatten noch Zeit an dem Tag. Und die britische Band Creeper. Die waren da auch mit dabei bei der Fuhre. Und die hat man natürlich gleich ein Fotoshooting gemacht, ne? Weil die ja so ein bisschen horrormäßiges Image irgendwie haben. Und die sind da natürlich rumgelaufen in voller Schminke, mit Blut verschmiert und so. Da zwischen den Touristen. Das war schon lustig da mit denen. Und unser Führer hat da natürlich die Special-Tour gegeben, ne? Also an allen Menschen schlang vorbei, irgendwelche Geheimaufzüge haben wir da genommen. Da ist so ein Aufzug, den haben sie in den alten Burgbrunnen reingebaut. Den sind wir da in entgegengesetzter Richtung irgendwie hochgefahren und konnten uns da, also es sind wirklich Menschenmassen, ne? Also da wird alles, was geht, wird da in diese Burg reingeschoben, ne? Und du musst da wirklich, also das Ding ist nicht wesentlich größer von der Anlage her, wenn überhaupt, als das Oberschloss in Kranichfeld. Ne? Das ist ja wirklich nur so ein pittoreskes Ding, so ein kleineres, und da werden.
Ich glaube, das besteht eigentlich nur aus einem umbauten Innenhof, ne? Irgendwie.
Ja, so. Ja, also genau. Also ich habe nur einen Innenhof wahrgenommen. Also, ne, also ich meine die Vorburg vom Oberschloss. Ne? Noch nicht mal dieser große Ruinenbereich dahinter. Also es ist wirklich nicht groß, und da werden tausende Leute durchgetrieben. Da brauchst du dann schon viel Fantasie, um dir da transsilvanische Stille vorzustellen irgendwie. Aber war irgendwie ganz lustig. Ne? Also sind ja die dunklen Wälder drumrum und an ein paar Stellen auch völlig von der Ausstellung her. Und er erzählte immer, und diese ganzen Erzählungen, die biegen das in irgendeiner Art und Weise, wollen die das historisch so in Richtung Dracul da so hinbiegen irgendwie, ne, und auf einmal so die wirkliche Geschichte der Burg, die auch total interessant ist, ne, da habe ich ihn da drauf angesprochen, da sind auch so Infotafeln, aber da erzählt, wird gar nicht so viel davon erzählt, zum Beispiel da die Marie von Attenborough, die da wirklich Schlossherrin war, ne, also hier die war, glaube ich, Gemahlin von dem König von Rumänien irgendwie, und aus meinem Sachsen-Coburg- und Gotha-Hause abstammt. Ne? Mhm. Das hat mich natürlich interessiert, dazu wusste ich was, da habe ich mit dem drüber geredet, da wusste überhaupt nicht, was los ist. Ne? Dass da mal jemand danach fragt, was da wirklich los
Mike,
war auf
der Burg. Du studierst sammlungsbasierte Wissenschaften. Du bist ja sowas von speziell. Also das.
Nee, und der war, also ich glaube, der hat einen richtig glücklichen Tag gehabt. Der war echt total happy.
Ach, das war jemand, der es wirklich ernst gemeint
hat? Ja, und der wusste okay. auch dazu. Der meinte, das kommt auch mal vor. Ne? Und dann kann man den Leuten das auch erzählen und so. Aber die meisten wollen halt diese Seite aus, ich meine, Bram Stoker ist ja damals irgendeine Enzyklopädie oder irgendwas in die Hände gefallen, wo dieser Kupferstich von diesem Schloss Brand drin ist. Ne? Und wenn du dieses Bild siehst, denkst du wirklich sofort, Alter, also würde ich einen Vampirroman schreiben in Rumänien, der davon handelt, würde ich auch sagen, Alter, das ist es. Aber sind wir mal ehrlich, es gibt Leute, die besuchen irgendwelche fiktiven Gräber von Harry Potter Charakteren und sowas, ne? Da willst du ja auch.
Dobby.
Zum Beispiel, ja. Habe ich heute auch einen interessanten Bericht gehört, dass wegen des fiktiven Grabes dieses Harry Potter Elfs jetzt Arbeiten für eine Stromtrasse verlegt wurden und durch reale Bronzezeitgräber durchgehen. Das stört dann kein Schwein, weißt du? Also so viel dazu, in was von der Virtualität unsere Menschheit angekommen ist. Ne? Ja, insofern kann ich dieser Projektion, dieses Schloss Brand dahergibt, kann ich gar nicht so negativ sehen. Was scheiße ist, da hat wirklich nach 4 Wochen schon jeder drüber gekotzt von den Leuten, die dort arbeiten, diese amerikanischen Investoren. Also da stand auch so ein fetter Ami-Großkotz da rum und hat die Leute rumbefehligt. Und also wirklich so, wie man sich ganz schlimm vorstellt. Ne? Und auch so ein halbgeweigter Mittelaltermarkt da ringsrum und das volle Programm.
Da würde ich vermutlich Pusteln bekommen, wenn ich den sehe, wa?
Also dein Mittelaltermarkt ist cooler, ja.
Danke.
Ja, ich meine Expertise in Mittelaltermärkten, ne?
Na, ihr seid doch eigentlich, insgeheim seid ihr ständig auf Mittelaltermärkten, oder?
Hä? Wo bin ich denn schon? Mit meinen Kindern meinst du?
Ja, ich habe das jetzt schon so verstanden, dass du mit deinen Kindern öfter mal bist.
Ja, wenn sie es nicht vermeiden lässt. Klar. Stimmt eigentlich, ja. Ja, das habe ich, das ist jetzt so ein bisschen eingezogen. Ja. Aber nur Lego-Ritter reichen ja. Ja, aber wie gesagt, Mittelalter.
Ihr solltet mal ein bisschen Playmobil kaufen, die haben Probleme.
Ja, zu Recht. Also Playmobil, das ist deprimierende Scheiße. Also Playmobil ist ein Symptom der wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Wenn du ein Playmobil-Set nimmst und auspackst, siehst die Verarbeitungsqualität, was der Scheiß kostet, das sieht wirklich aus, als wäre das in irgendeiner transnistrischen Gefangenenanstalt tiefgezogen worden, dieses Plastikzeug. Und dann steht da Made in Germany. Es macht echt nur betroffen. Diese Qualität, die Haptik, wie billig das auch eingeschweißt ist und es ist einfach nur scheiße. Wirklich. Also Playmobil ist scheiße. Das kann ich ehrlichen Herzens sagen. Ganz im Ernst. Lego ist insofern scheiße. Es hat eine tolle Qualität, super Ideen, aber die Preise ist mittlerweile auch komplett Mond. Ne? Aber man hat wenigstens Freude, wenn man es zusammenbaut. Bei Playmobil siehst du immer die Verpackung, oh, coole Idee, ja, kauf ich mal irgendwie. Und dann, es macht wirklich einfach überhaupt keinen Spaß. Das ist billige Plastikkacke, wo man in den 80ern vielleicht mal Geld mitverdienen konnte. Und das hat so lange von seinem Namen gelebt. Also das wird Zeit, dass die Firma mal pleite geht. Also so leid es mir für die Mitarbeiter.
Was ist denn heute nur los mit dir, Mike? Warum bist denn du so?
Sorry, das ist ein ganz emotionales Thema für mich, wenn es an Systemspielzeug geht. Da ist Playmobil ist wirklich Rotz. Nee.
Heißt das, Playmobil ist Rotz, weil es schon immer Rotz war oder ist es jetzt Rotz geworden?
Ja, es ist Rotz geblieben. Das ist das Problem. Die verändern da immer mal, machen ein paar fancy Themen, ein paar schönere Verpackungen und so und das Produkt an sich ist die gleiche Scheiße wie immer. Typisch Deutschland ist das.
Tja, man muss auch nicht alles neu machen, wenn es gut ist. Das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Ich kann jetzt natürlich nichts über die Verarbeitung sagen in den letzten Jahren, aber ich war immer Team Playmobil. So.
Ja, wie hatte Malmsheimer gesagt, früher war alles besser und es wäre immer noch gut, wenn man es in Ruhe gelassen hätte.
Genau.
Da lässt er sich, glaube ich, über ein Zermelatwurstbrot aus.
Das, genau, das Wurstbrot. eins der größten Stücke. Ich habe gestern erst über dieses Stück gesprochen.
Ja?
Tatsächlich. Das
kam, toll. Ja. Also ich mag die. Gibt es von dem irgendwann was Neues? Ich habe ewig nichts
das
gehört.
Das war auch die Frage, die ich gestellt habe. Wo ist Jochen Malmsheimer hin? So, der ist ja bei der Anstalt gewesen. Hm. Und jetzt nicht mehr. Hm. Wo ist Jochen Malmsheimer? Hashtag der Woche, wo ist Jochen Malmsheimer?
Der ist mit unserem Volker Pispers auf eine Insel gezogen vielleicht. Hä? Lustigste Insel der Welt.
Hm. Aber da könntest du bald auch einziehen, wenn ich mir das hier so anhöre.
Ja, na gut, ich habe ja nicht diese, leider nicht diese Suffisanz der beiden in der Beobachtung irgendwelcher Zustände, ne? Das geht mir ja so ein bisschen ab. Und das können wir zwei auch nicht hier leisten, was die anderen Lücke hinterlassen haben, ne? Also, das ist schon, das
ja,
ist schon
bei klar. Uns bekommt man nur 50%, bei uns bekommt man nur die Verzweiflung geliefert, aber nicht die Pointe, die das dann wieder so ein Stück weit, ja, diese Entlastung schafft, ne? Weil es ist ja im Grunde nur eine große gemeinschaftliche Entlastung, die da als Dienstleistung angetragen wird. Nee,
aber um auf Playmobil zurückzukommen, ich glaube, das ist eins der großen Probleme, dass bei Playmobil diese Nostalgie nicht aufkommt, wenn man damit spielt. Ich habe da nicht dieses Gefühl, ich habe auch zu DDR-Zeiten Playmobil-Spielzeug gehabt und ich habe da nicht das gleiche Gefühl, wenn ich das in die Hand nehme oder da die alten Sets sehe irgendwie, das gleiche wie bei Lego zum Beispiel.
Das ist interessant, weil bei mir ist es genau umgedreht. Ich kriege sogar auf Instagram irgendwelche Bilder von Katalogen aus dem Jahr 2000 oder so, wo ich mir denke, yo, diesen Katalog habe ich mir so viel und so lange angeschaut. Ich kenne jede Seite noch so. Ist bei mir genau andersrum. Aber vielleicht ist es dann halt auch wieder dieser Unterschied zwischen Verklärung und Nichtverklärung.
Ja, ey, du, es ist was ganz Individuelles, Nostalgie, ist schon klar.
Ich hab letztens ein Video gesehen, ein Kindheitsvideo von mir, da war ich 6 oder so und habe so einen Playmobil-Angriffsturm bekommen. Mhm. So einen Belagerungsturm, so, ne? Das war, was, wie krass war bitte dieses Geschenk? Die hatten sogar noch einen metallenen Rammsporn in Form eines Witterkopfs. Das war echt gut. Also mittlerweile ist das natürlich scheiße, weil es sind alles nur Plastikteile, das ist schon richtig. Ne, früher waren ja auch die Ketten, die Morgensterne gehalten haben, aus Metall und irgendwann sind sie auch auf Plastik übergestiegen, so.
Ach okay, na, so tief bin ich da gar nicht drin. Also gibt's da doch, wie soll man sagen, ja,
Unterschiede. Das ist schon viele Jahre her. Also das ist so in den 2010ern gab's da schon die Entschittification von solchen Details.
Was für eine Cation?
Entschittification.
Entschittification.
Entschittification. Verscheißerung. Die Verscheißerung von allem.
Ist das ein Wort? Alles wird ja.
Ja, es ist ein Fachwort geworden.
Okay.
Entschiedification. Ja, ja.
Okay, ist es dann bei der Wahl des Jugend... Was ist überhaupt das Jugendwort des Jahres geworden dieses Jahr?
Ist das schon raus?
Keine Ahnung.
Ich glaube, es ist noch nicht raus. Ich habe jetzt schon wieder den Drang, einfach irgendwo in die Highlands zu fahren und mich mit einem Whisky mitten ins Nichts zu setzen und dort zu bleiben für 100 Jahre oder so. Das ist,
ja.
Du hast es wieder geschafft.
Hast du mal durchgerechnet, was du da pro Monat brauchst? Also nicht an Whisky, ich meine an finanziellen Möglichkeiten. an finanzieller Ausstattung. Was brauchst du da pro Monat, um da deine Leber langsam hinzurichten in den schottischen Highlands?
Naja, es würde schon reichen. Denke ich mal, so, ne, also, du musst halt deinen Lifestyle komplett changen wollen, ne, so dieses, du bist ja dann schon doch ziemlich weg von allem, schon so remote, so, die Häuser da sind alle recht günstig,
okay,
aber das hat ja auch einen Grund,
naja,
Ich meine, die ganze Welt liebt Schottland, aber es will ja niemand da wohnen. Also es ist ja wirklich offenbar so, dass man mal hinfährt und dann sagt man wieder tschüss.
Ja, wahrscheinlich.
Bis mich mal wieder die Sehnsucht packt. Also, solange gucke ich Outlander.
Irgendwo leben und irgendwo Urlaub machen, das sind schon zwei grundunterschiedliche Dinge. Ne? Irgendwo einen Alltag erleben und irgendwo Urlaub machen. Also das verklären, glaube ich, viele Leute.
Ne? Ich hatte jetzt im letztes Jahr, hatte ich glaube ich auch erzählt, als wir auf Naxos gelandet sind, da gab es viele so Angebote für Ferienwohnungen, weil Naxos jetzt gerade irgendwie so der nächste Trend-Hotspot wird. Und also wirklich zu Preisen geschenkt, kann man fast sagen. So, also gemessen an deutschen Preisen, logischerweise. Ich dachte so, ey, eigentlich ist das so krass, wir müssen eigentlich eine Wohnung hier kaufen. Punkt. So, war wirklich so, hab so Broschüren mitgenommen. Von allen möglichen Anbietern. So nach einer Woche Naxos habe ich dann gesagt, reicht jetzt auch wieder. Ich will ehrlicherweise jetzt nicht hier gefangen sein.
Naja, klar.
Es ist halt am Ende eine trockene Insel. So. Und du hast zwei Straßen, die fährst du immer, wenn du von A nach B willst. Und dann hast du halt auch alles gesehen. So.
Naja, das ist halt das Ding. Und wenn du da dir im Kopf durchrechnest, ey, ich find's geil hier, wie lange wäre ich denn im Jahr hier? Ne? Rechnest da Miete gegen Kaufpreis? Da musst du
ja,
schon oft,
ich meine, wenn du,
bei den meisten Objekten oft hinfahren, damit du da einen Kaufpreis drin hast. Ne?
Wenn du so ein Jetset Mr. Worldwide Lifestyle hast wie du, dann macht das vielleicht Sinn, dass man da so ein Domizil hat, wo man dann immer zurückfährt, um dann seinen Luxuskörper zu pflegen. Aber so als normaler rund um die Uhr arbeitender Mensch ist ja egal, ob man neben Pool arbeitet oder im Büro. Das ist so. Also das, meine große Erkenntnis dieses Jahres ist, ich kann ja so viel davon träumen, wie ich will, solange ich mein Leben nicht verändere, macht sowieso keinen Sinn. Und da ich mein Leben nicht verändern kann, weil ich literally sonst kein Einkommen habe, kann ich meine Träume auch einfach sterben lassen. So,
oh,
so
ist es nämlich, Mike. Sind deine Träume jetzt gestorben, ja? Oder
meine
bist du
Träume
noch dabei,
gestorben,
die zu meucheln?
Nee, sind tot.
Sind tot, quasi, hat sich erledigt, du träumst nicht mehr. Naja, gut, das ist natürlich erschütternd, aber ist auch ein Zustand, ne?
Naja, ist ja immer scheiße, wenn man sich denkt, oh, es könnte ja noch besser sein. Nee, Alex, vergiss es.
Ja, also
gib dich zufrieden mit dem, was du hast, es wird nur noch schlimmer.
Ja, ich glaube, das ist auch das, was die Leute so unentspannt macht, dass es dieses, es wird besser, ist irgendwie nicht am Horizont und deine Kinder werden es mal besser haben oder so. Der Satz, das stimmt ja
auch
schon lange
nicht
mehr.
Einfach keine Kinder haben, fertig, Thema erledigt.
Ich verstehe das total, naja, also das stimmt schon. Aber ich kenne ganz, ganz viele Leute, die keine Kinder mehr haben wollen. Ne? Also das, ich meine, was sagt das über eine Gesellschaft aus? Ne? Also gibt natürlich unterschiedlichsten Gründe, warum man keine Kinder haben möchte. Von Egoismus bis gesamtgesellschaftliche Betrachtung. Und ich glaube, dieser Gründepool, der eher so auf was Gesamtgesellschaftliches deutet, das nehme ich ganz, ganz stark wahr, dass das stärker wird. Ne? Also Egoismus habe ich jetzt auch gar nicht negativ gemeint. Ne? Ich meine eher persönliche Gründe.
Ich finde, dass viele einfach irgendwie, also ich finde, viele sind immer noch viel zu entspannt, was so die Zukunftsperspektive angeht. Also wenn ich jetzt, ich habe ja nun diese, also Glück ist es ja nicht. Ich habe jetzt einfach 14 Jahre dafür gearbeitet, da zu sein, wo ich bin und habe mir den Arsch wund gearbeitet dafür. Und trotzdem ist die Situation nicht so, dass ich sagen kann, ich gucke jetzt entspannt in die Zukunft, sondern ich jederzeit, also wenn jetzt irgendwas passiert, sitze ich trotzdem in der Scheiße. So, und ich wüsste gar nicht, wie soll ich denn jetzt eine Familie gründen, wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass die versorgt sind. Geht gar nicht.
Du, kann ich absolut nachvollziehen. Deshalb habe ich in deinem Alter auch noch keine Kinder bekommen.
Stimmt, du warst ja auch so spät dran. Ja,
das ne, also richtig, das, ja. Das muss ich auch, das Gefühl hat man auf jeden Fall. Man kann trotzdem Kinder bekommen. Also ich kenne wahnsinnig glückliche Familien mit tollen Kindern, die das überhaupt nicht von wirtschaftlichen Überlegungen abhängig gemacht haben.
Ja, und was wird dann mit denen? Ne? Ja. Altersarmut und dann...
Nö, kann ich
brechen nicht die behaupten. Kinder die... Brechen die Kinder dann den Kontakt ab und dann
nein,
furchtbar. Also es kann ja alles schief gehen so dann.
Kann, aber muss überhaupt nicht. Also ich habe da kein Beispiel, also ich
weil die alle noch nicht so alt sind.
Kann das nur als positiv bewerten. Also ich kenne da viele Familien, wo sich dann auch sehr ins Positive gedreht hat und wo die Eltern dann auf einem grünen Ast angelangt sind, als die Kinder schon ein bisschen älter waren. Und es hat trotzdem geklappt. Ne? Also das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Das ist ja, glaube ich, das, was diesen großen Diskussionsanstoß gibt beim Kinderkriegen, dass es was unfassbar Individuelles ist, das aber trotzdem gesamtgesellschaftlich so relevant ist, Kinderkriegen. Ne? Das ist ja, glaube ich, das, was es miteinander, also ne, das ist eine ganz, ganz individuelle Entscheidung, eine zutiefst persönliche Entscheidung. Und trotzdem wirkt sie sich gesamtgesellschaftlich aus, ne? Indem man in Sachen Kosten, in Sachen Nutzen, das ist schon was jeden irgendwie bewegt, ne? Weil das ja auch ja, eigentlich sollte das gar nicht erklärungsbedürftig sein, wenn sich jemand entscheidet, keine Kinder zu bekommen. Und trotzdem ist es ständig irgendwie eine Sache, die man erklärt, ne? Oder worüber man diskutiert.
Aber ich habe das Gefühl, das hat sich verändert, weil der Konsens mittlerweile ist, keine Kinder mehr zu haben. Mittlerweile ist es eher so, was, du traust dir das, Kinder zu haben?
Okay, ist das in deiner also Generation?
Krass. Ja. Also es ist schon eher krass so, wow. Dir muss es ja gut gehen.
Und da ist das gar nicht so mit Blick auf die, ja, auf die Gefahren dieser Welt, sondern dann eher wirklich auf die individuelle wirtschaftliche Situation ist da der erste Gesprächspunkt, oder? Wenn du sagst, naja, dir muss es ja gut gehen.
Naja, das, was auf uns zukommt, ist natürlich besser abzufedern, wenn man Geld hat. Das ist ja der Fakt, der dahinter steht. Wir werden ja alle unterschiedlich betroffen von dem, was auf uns zukommt. Und wenn du zur Not sagen kannst, wenn es scheiße ist, chartere ich mir ein Privatjet auf eine einsame Insel und dann bin ich weg, dann ist ja alles cool. Aber wenn du halt nicht zu den Privilegierten gehörst, die sich einfach verpissen können aus der Ecke der Welt, die scheiße ist, dann ist halt Kacke.
Ja, das ist Kacke, aber ich meine, es gibt ja auch genug Scheiß-Szenarien, in denen es diese Option mit Flugzeug oder so auch nicht gibt.
Naja gut, also wenn es jetzt hier irgendwie Maya-Kalender endet und die ganze Welt kollabiert, naja, gut, klar, aber es ist ja ein schleichender Prozess, ne? Und wenn du jetzt sagst, okay, ich kaufe mir schon mal irgendwie ein Grundstück auf dem äußeren Hybriden, weil es in 15 Jahren scheiße sein könnte und bin einfach vorbereitet, dann hast du natürlich eine ganz andere Zukunftsperspektive, als wenn du sagst, ja, ich lebe von Monat zu Monat.
Weil du landest halt in deinen Gedankenspielen immer da oben in der Ecke, ne? Wenn du von Grundstücken und Aussteigen redest. Ja, das glaube ich. Ja, das ist interessant. Das ist schon interessant. Ja, aber klar.
Ja, du hast mich, weißt du, Mike, du hast mich jetzt auch einfach so runter, ich bin jetzt einfach deprimiert für den Rest des Tages, glaube ich.
Du bist mit der Erwartungshaltung in dieses Gespräch gegangen, dass du jetzt hier einen bunten Sommerstrauß von Anekdoten serviert kriegst, ja.
Deswegen dachte ich, das ist heute ein Mike-Podcast. Mike erzählt von seinen lustigen Erfahrungen, die er wieder im Festivalsommer gemacht hat, stellvertretend für mich, weil ich auf keinem war und sein werde dieses Jahr.
Du warst auf keinem einzigen Festival außer deinem eigenen?
Außer meinem, ich hatte keine Zeit.
Okay, krass. Krass.
Und
warst du jetzt auch nicht mal eine Woche raus, Urlaub oder?
Nein, ich zieh gerade komplett durch und das wird auch noch bis Oktober geht das jetzt so weiter. Und dann mal gucken, wie, also eigentlich müssten wir dann auch durchziehen bis Januar, so Es gibt auch noch so familiär, persönlich gibt es noch mal so ein paar Sachen, die gerade einfach scheiße sind, so, wo ich mich auch drum kümmern muss. Hm. Einfach viel. So.
Krass.
Ne? Hm. Und da dachte ich, du erzählst jetzt immer ein paar nette Geschichten, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht gerade noch irgendwie am Strand liegen, weil sie nicht ganz so scheiße deprimierend wie sonst.
Ich wollte hier überhaupt nicht.
Mike streut hier Salz in die Wunde und drückt die Zigarette noch mit rein. So.
Ja, das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell von einem Podcast, ne, den eigentlich auch keiner braucht.
Exakt so, weil ich merke, dass nämlich die Leute können nicht mehr.
Ja, das glaube ich.
Ich habe das bei meinen Livestreams gemerkt, es sind immer weniger Leute geworden, weil die Leute sich nicht mehr damit auseinandersetzen können und wollen, was alles scheiße ist. Und ehrlicherweise bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich es auch nicht mehr kann. Also
verstehe.
Im Sinne von, wir setzen uns jetzt 3 Stunden hin und reden über das, was scheiße ist. Und warum? Selektive Ignoranz, das ist so ein Konzept, das ich schon immer irgendwie spannend fand, weil es hat ja auch viel wenn du dich nur auf dich selbst beziehst, diese...
Egoismus.
Nein.
Egozentrik.
Nein, scheiße.
Selbstbezogenheit, selbstreferenziell.
Diese griechische Denkschule, die diese ganzen Wirtschaftsheinis immer referenzieren.
Stoizismus.
Stoizismus, so.
Na, ich war schon immer eher der Epikureer, die Gegenschule.
Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Das ist gar nicht Quatsch.
Nee. Aber gut, das ist halt wirklich.
Naja, aber also ich meine, was bringt's, wenn man sich die 5. Hochrechnung von irgendwelchen möglicherweise erwartbaren Wahlentscheidungen in Wahlausgangsmöglichkeiten in Sachsen-Anhalt anschaut und am Ende klüngeln die eh alles so ab, dass es eine Regierung unter Schulze bleibt, die halt irgendwie sich so zusammengesetzt hat, dass es funktioniert. So, und es dann einfach wieder überhaupt nichts sich verändert. Weil am Ende, weißt du, ganz am Ende wird's so kommen. So, die SPD und Grüne kommen gerade noch so in den Landtag, dann wird die AfD keine absolute Mehrheit haben und dann wird's einfach kommissarische Regierung und Schulze fertig. Nächste 4 Jahre geklärt.
Denke ich auch.
So, und da machst du dich ein Jahr vorher drüber heiß. Hast einen beschissenen Sonntag nach dem nächsten, weil du immer wieder über dasselbe Thema redest, nebenbei noch ein paar Gemüsehändler anguckst, die von Drohnen zerfetzt worden sind. Was bringt das? Was bringt das alles? Bringt es uns irgendwie weiter als Menschen, Einzelne, die jetzt nicht im Außenministerium arbeiten oder im Innenministerium oder im BND oder wie auch immer? Nee, bringt dich nicht weiter. Du hast als einzelner Mensch, du kannst doch eh nichts tun.
Ja, also da hat mich einen interessanten Gedanken mitgenommen. Ich hatte mich auch mit einem älteren Herrn unterhalten in Slowenien. Da ging es auch so, ne, um den Weltschmerz, den man gerade hat und was weiß ich und so. Und der hat gesagt, also ich meine, als Bürger des ehemaligen Jugoslawiens, ne, hat er in seinem Leben auch schon viel, viel mitgemacht. Ne? So Nachkriegsgeneration hätte ich jetzt mal geschätzt vom Alter. Und der hat gesagt, es war vieles schon immer scheiße auf der Welt. Ne? Und er hat halt das Gefühl irgendwie, dass früher war die Nachrichten, das war so eine große Pipeline, die dir ins Gesicht strömte, die du nicht ignorieren konntest. Und jetzt ist es so ein gebündeltes Glasfaserkabel mit so ganz, ganz vielen kleinen Kanälen, durch die alle was Unterschiedliches kommt, aber die natürlich alle die gleichen Aufmerksamkeitsmechanismen bedienen. Aber dadurch ist das halt eine Vielzahl von Negativität und Kritiken, die auf dich zuströmen und nicht dieser eine geballte Strom. Ne? Also ich kann mich auch dran erinnern, meine Frau hat auch erzählt, sie hat Tagebucheinträge von ihrer verstorbenen Mutter gelesen aus den 80er Jahren, als sie eine junge Mutter war und hat Angst vor Atomkrieg und das Waldsterben. Und was weiß ich, solche Sachen, ne? Ich kann mich auch an das Ozonloch erinnern oder an den Millennium Bug zum Jahr 2000, welche Doomsday-Szenarien da an die Wand gemalt wurden. Das soll alles überhaupt irgendwie nicht verharmlosen und darin liegt auch eine Gefahr, dass man so sagt, ja, da irgendwie ist es immer gut gegangen oder so, ne? Mittlerweile gibt's auch Herausforderungen, die nicht mehr irgendwie begrenzt sind, sondern die auf der Skala global sind, ne? Und da liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Es gibt diese Gefahren, die das erste Mal in der Menschheit komplett global sind, ne?
Und aber das macht es noch egaler alles. Das macht ja, doch alles noch egaler.
Und unabänderlich, aber es gibt auch Sachen, die werden halt einfach aufgeblasen in der alten, wie soll man sagen, machtstrukturellen Gewissheit, dass Menschen sich mit Angst auch leicht regieren lassen.
Ja. Du kannst als einzelner Mensch nicht mal mit deiner eigenen Konsumentscheidung, obwohl uns das ja viele Jahre jetzt eingetrichtert wurde, kannst du ja auch nichts ändern. So, und das ist, weißt du, die schönsten Momente oder die, wo man so das entspannteste Lebensgefühl, das größte Glück empfindet, sind doch die einfachen Momente. Weil du hast gerade so Kroatien und Slowenien so gesprochen, da habe ich gerade zack dran gedacht, wie ich auf der Insel Kirk saß und einfach eine frische Schüssel Miesmuscheln gegessen habe. Direkt aus dem Hafenbecken, vor dem Tisch, an dem ich saß. Das war ein wundervoller Moment, war super lecker, fast kein Geld gekostet.
Weißt du, was ich immer in diesen ganzen Fragebögen, die du vor Fernsehsendungen, Talkrunden oder irgendeinen Scheiß immer kriegst, ne, zum Ausfüllen zur Persönlichkeit oder wenn irgendein Feature, wenn du vorgestellt wirst, hast du ja immer so Fragebögen mit so Fragen, die du beantworten sollst. Da ist da auch ganz oft die Frage dabei, was bedeutet für dich Glück? Ne? Da schreibe ich immer rein, eine kalte Wassermelone an einem Sommertag oder ein Mund voll Blaubeeren. Keine Ahnung.
Ein Mund voll Blaubeeren. Ja,
ist für mich, seit ich Kind bin, ist das cool. Nicht nur eine Blaubeere essen, sondern dir eine ganze Hand davon in den Mund zu stopfen, macht mich glücklich, sowas.
Ich bin echt gespannt, wie viele Leute dir jetzt in Zukunft einfach Blaubeeren zu Autogrammstunden mitbringen, ne?
Gern. Immer her damit.
Mir bitte keine Miesmuscheln mitbringen. Ich hatte schon zwei Fischvergiftungen, es reicht, ich brauche jetzt keine.
Aber von einer hast du mal erzählt, das war erst aus der Sushi-Gegend, glaube ich.
Nee, das ist beides mal quasi Shrimps.
Ach, okay.
Es war beides mal Shrimp-basiert, also halt Sushi mit Shrimps.
Ja. Naja, gut, die werden ja auch in ihren eigenen Fäkalien aufgezogen.
Lass uns vielleicht eine bessere Lebensgeschichte erzählen, um jetzt mal eine verzweifelte Überleitung zu finden zu einem Kundenservice endlich mal wieder.
Ja,
weil ich werde hier langsam in meinem Studio mariniert. Wir müssen ein kleines bisschen
mariniert. Ja, es geht um Landsmann von dir. Es geht um Landsmann von dir. Da wurde am 13. September 1953 in Halle-Saale geboren.
Aha.
Günter Krause.
53. Günter Krause.
Günter Krause, kennst du?
Kenn ich nicht.
Nee, okay.
Ist schon wieder Fußballer.
Ja, mal gucken, vielleicht, ob die ersten Lebensdaten darauf hindeuten. Seine Kindheit hat Günter Krause.
Sag mir jetzt nicht, er verlor seine Beine.
Hätte jetzt auch nicht gedacht, dass du mit einem verlorenen Beine-Kommentar jetzt schallendes Gelächter bei mir auslöst, aber es kommt immer auf die Situation an, gell, in der ein Witz fällt.
Timing ist alles.
Nee, soweit.
Scheiße, ich verrecke hier drin. Darf ich mir die Klimaanlage nebenbei anmachen? Dann kannst du ja meine Tonspur ein bisschen runterdrehen. Es ist wirklich, meine Wand besteht nur aus Fenstern. Es wird gerade echt schlimm.
Ob deine zustimmten und nun ein bisschen verrauscht sind oder nicht, das sollte uns doch egal sein, oder? Ballert die Sonne so rein bei dir, ja?
Oh.
Jetzt hat er sich einen großen Zeh gestoßen, nur so jetzt mal als bildliche Beschreibung.
Da lag eine Hantel.
Oh, eine Hantel lag da. Warte. Ja, ballert die Sonne schon so bei dir rein, ja. Also, Günter Krause, der verlebte seine Kindheit in einem neuapostolischen Elternhaus. Sein Vater, Günter Krause Senior, der war Priester der Neuapostolischen Kirche in Halle-Saale.
Okay, also es ist ein Widerstandskämpfer.
Werden wir sehen.
Naja, ich meine, so diese Kirchenlaufbahn, das ist doch eigentlich schon prädestiniert, oder?
Da merkt man, wie wenig du über DDR-Geschichte weißt.
Oha! Oha, jetzt bin ich gespannt. Okay, ich sage nichts mehr.
Den Aspekt können wir gerne noch aufgreifen. Gleich mit dem nächsten Punkt.
Danke, vielen lieben Dank für dieses Kompliment übrigens an dieser Stelle. Manchmal bist du echt sehr charmant. So.
Nein, du weißt da natürlich nicht wenig drüber. Das war doch nur ein frotzelnder Kommentar. Nach seinem Abitur am August Hermann Frank in der August Hermann Franke Oberschule in Halle-Saale leistete er Grundwehrdienst bei der NVA ab, 18 Monate. Interessant, so viel zu kirchlichen Kindern und Chancen in der DDR, ne? Er durfte Abitur machen, durfte ja auch nicht jeder, war auch stark ideologisch gefärbt.
Das ist interessant. Ich wollte gerade sagen, das ist ja interessant.
Hat aber was mit der Rolle der Kirche in der DDR zu tun. Das ist jetzt ein bisschen zu weit, das aufzufächern. Da habe ich nachher noch einen Punkt, da rede ich mal ein bisschen darüber. Besuchte eine Kirchenmusikschule, war auch sehr talentiert, also ne, Orgel spielen und Co. Führte auch übrigens zu seinem Berufswunsch, Kirchenmusiker zu werden. Nicht unterdrückt vom System studierte er dann 1974 bis 78 Bauingenieurwesen und Informatik in Weimar.
Tja, mein Vater durfte das nicht studieren.
Ich sag's nur. Ne?
War der IM oder was?
Nee, das heißt, nee, ich glaube nicht. Man weiß es nicht. Es sind ja auch nicht alle Stasi-Akten erhalten. Ne? Aber auf jeden Fall würde mich mal interessieren, was man Mitte der 70er Jahre bei Informatik so studiert hat. Das ist aus heutiger Sicht bestimmt auch total interessant. Weiß nicht, kam da schon so die ersten Basic-Sachen auf und sowas? Ja, ne?
Klar,
sicherlich. Ja.
Klar, ja.
Also kein Dummer, ne? Das kann man wirklich überhaupt nicht sagen. Während des Studiums ist er zur evangelischen Kirche konvertiert und war in der jungen Gemeinde aktiv. Und trat folgerichtig dann 1975 auch der DDR-CDU bei. Bäm, in seiner eigenen Lebensgeschichte erzählt er immer so, ja, ich habe mitgekriegt, so die SED, die hat es auf mich abgesehen, junger, talentierter Mensch und so weiter. Und bevor ich in die SED eintreten musste, bin ich dann halt zur CDU gegangen. Ne, das hört man dann so von vielen Leuten, die auch in der liberalen Partei der DDR waren oder in der CDU. Die brüsten sich dann immer, dass sie nicht in der SED waren.
Ja, irgendeine Blockpartei halt. Ne?
Es waren komplett Blockflöten. Ne? Also die CDU, das möchte man ja auch immer auch in den Thüringer Koalitionsverhandlungen mit den wenn es da um irgendwelche Sachen mit den Linken geht oder irgendwelche Verträge zu Duldungssachen, immer dieses Anerkennung, DDR war ein Unrechtsstaat und die CDU oder irgendwas, ne? Man möchte wirklich diese Bücherstapel, die von Historikern geschrieben sind über die Rolle der CDU in der DDR, die möchte man Leuten wie Söder und wie sie alle heißen, einfach auf den Kopf hauen, ne? Damit sie das mal lesen, also komplette Blockflötenpartei, auch Rolle der Kirche in der DDR, spätestens ab 72, ne, hat da besonders die evangelische Kirche in der DDR dermaßen geklüngelt mit dem Staat, ne? Also gab's Verträge, ne? Kirchensendungen gab's im DDR-Radio und im Fernsehen und so weiter, wurde denen dann zugesichert. Dafür gab's dann diese Figur der Kirche im Sozialismus und es war, also Kirche in der DDR gab aufrichtige Leute, aber auch ganz, ganz viele Blockflöten dabei, ne, die da nur irgendwie ihre Pfründe verwaltet haben und Angst gehabt haben, dass der Kirchwald enteignet wird, ne, was alles irgendwie nicht geschehen ist. Sie sind dann einmal im Jahr beim zuständigen Kulturminister aufgeschlagen, haben sich ihren Scheck abgeholt und dann ging es so weiter. Also ist jetzt Originalton von einem DDR-Kulturminister, so hat er mir das mal erklärt, ist vielleicht auch ein bisschen simpel, aber sehr, 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 sehr zwiespältiges Verhältnis, aber DDR-CDU. Dann, laut eigenen Angaben, gab es ja doch mal so ein bisschen geknirscht, ne? Ein Forschungsstipendium wurde nicht gewährt aufgrund seines christlichen Engagements. Auch manchmal so Erklärungsmodelle in Biografien, wenn irgendwas nicht geklappt hat, dann lag es immer am christlichen Glauben. In der DDR kann ich aber jetzt nicht behaupten, das weiß ich nicht. 1978 bis 1982 arbeitete er beim VEB Wohnungsbaukombinat in Rostock. 1984 gab es dann eine Promotion, Doktor Ingenieur und eine Habilitation, also Promotion B hieß das in der DDR, 1987 an der Technischen Hochschule in Wismar zum Doktor der Naturwissenschaft. 1987 bis 89 dann Kreisvorsitzender der CDU in Bad Doberan. Und das ist natürlich eine ganz, ganz ja, interessante Zeit, so, ne? Diese Endzeit der DDR, wenn man da nicht bei der SED war, sondern in anderen Umfeldern, CDU, die da natürlich sehr, sehr viel Wind unter die Flügel gekriegt haben, speziell 89, wird man dann auch schon mal schnell irgendwo hin katapultiert, ne? Weil man da auf einmal auch mit dem demokratischen Aufbruch und so weiter, oder Angela Merkel hat ja in der Zeit auch ihre politische Karriere extrem beschleunigt, wie wir es ja schon ein paar Mal besprochen haben in unseren Kundenservices, solche revolutionären Zeiten sind natürlich auch Gelegenheiten. Ne? 1990 Honorarprofessor an der Technischen Hochschule Wismar und 1990 dann Vorsitzender des Landesverbandes der CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Übrigens als Nachfolger von Angela Merkel, dort Günter Krause. Das führt natürlich automatisch dazu, wenn ich Landesvorsitzender von einem Landesverband bin, dass ich dann bei der letzten Volkskammerwahl der DDR 1990 im März, diese Vereinigung CDU Demokratischer Aufbruch ist da ja angetreten, ist er Mitglied der letzten Freien Volkskammer der DDR geworden. Ne? Zur Geschichte dieser letzten DDR Volkskammer gehört auch, dass sie den Verfassungsentwurf des Runden Tisches damals einfach weggeschoben haben, da ist dann nie beschlossen worden. Ne? Also eigentlich die Verfassung, die DDR-Oppositionellen, die jahrzehntelang für sowas gekämpft haben, ausgearbeitet haben, die wurde dann einfach so marginalisiert und weggeschoben. Mhm. Ne? Aber welche Rolle hätte sie auch spielen sollen, muss man auch fair fragen. Ne? Die Leute wollten ja eine sofortige Wiedervereinigung und da war so ein eigener Verfassungsentwurf, stand da irgendwie im Wege. Aber das jetzt nur als Special Interest von mir, weil ich mich natürlich mit der Zeit sehr befasst habe. April bis zum 2. Oktober 1990 war er dann schon parlamentarischer Staatssekretär im Amt des Ministerpräsidenten der DDR, also der letzte bei Lothar de Maizière, ne? Der, ich glaube, Cousin von Thomas de Maizière, den wir ja noch kennen als unseren Innenminister. Lothar de Maizière übrigens der Einzige, der bei diesem bekannten Wiedervereinigungsfoto so ganz am Rand noch mit draufsteht, ist der einzige Ostpolitiker, der da in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Aber meistens ist der auch weggeschnitten bei den Fotos. Da sieht man nur Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher und Weizsäcker und Willy Brandt verdientermaßen. So, ab Juli 1990 kommt sein Eintritt in die Geschichte. Ne? Dadurch, dass er parlamentarischer Staatssekretär ist, ist nämlich auf der ostdeutschen Seite Verhandlungsführer bei den Gesprächen über einen deutsch-deutschen Einigungsvertrag. Und hat diesen am 31. August 1990 auch zusammen mit Wolfgang Schäuble unterschrieben. Also das ist ein Obelisk in der Geschichte. Deine Unterschrift unterm deutschen Einigungsvertrag. Nicht Helmut Kohl oder Lothar de Maizière oder so.
Aber warum? Weil er sozusagen aus irgendwelchen Gründen dafür berufen worden ist. Von.
Naja, das sind ja. Ja, nicht von einem Gremium. Also von. Da war der parlamentarische Staatssekretär und hat die Aufgabe gehabt, genauso wie Schäuble auf der Gegenseite.
Der spezifisch.
Durch Helmut Kohl, das waren die Verhandlungsführer.
Das war quasi ihr Job.
Genau, da sitzt ja nicht gewesen. Helmut Kohl mit Lothar de Maizière am Tisch, sondern da verhandeln ja andere Leute. Ne? Und Helmut Kohl wollte da aus irgendwelchen Gründen nicht, dem hat es gereicht, wenn er da auf dem maßgeblichen Foto dort steht und der Kanzler der Einheit ist. Also diese Unterschrift unter den Vertrag, die brauchte Kohl nicht, um in die Geschichte einzugehen. Ne? Also soweit.
Aber als Verfassungsrechtler.
Naja, ist egal. Ja, ja. So, auf jeden Fall steht sein Name unter dem Einigungsvertrag. Das nimmt ja keiner. Ne? Ja. Und ich glaube, das war auch ein ganz schönes Scheißstück Arbeit. Ne? Also in jeder Hinsicht, es war viel Arbeit und es ist auch viel Scheiße bei rausgekommen. Ja. Wie zum Beispiel geschiedene Ehefrauen vergessen im Einigungsvertrag und so weiter. Ne? Zur, was? Ja, da gibt es heute noch Frauen, die keine Rentenansprüche haben, weil da bestimmte Situationen von Ehescheidungen in der DDR einfach im Einigungsvertrag vergessen worden sind.
Das klingt, ne, befasst sich nach etwas, was bei der CDU passiert.
Befasst sich das Verfassungsgericht bis in die neueste Zeit noch damit, ne, mit diesen Fragen. Was enteignete Grundstücke und so weiter angeht, das wurde natürlich bis ins Detail geregelt. Ne? Mhm. Dazu passend der Satz von Wolfgang Schäuble, als es darum ging, ob es nun Wiedervereinigung ist oder nicht. Ich habe es schon zitiert. Wir reden hier nicht von einer Sache, Vereinigung auf Augenhöhe, sondern lasst uns davon ausgehen, wir haben ja was, wo ihr 40 Jahre lang ausgeschlossen wart, ihr dürft jetzt mitmachen. Hm. Ne? Deswegen Beitritt und nicht Wiedervereinigung. Also hat CDU mit CDU verhandelt, im Prinzip, ne?
Ja, das ist krass.
so viel
wenn man
dazu.
Die Frage stellt, wer ist schuld, es ist immer die CDU irgendwie, ne?
Hm.
Ja, gleich. Landet immer wieder bei der CDU.
Es gibt ein paar Abschnitte, wo FDP und SPD in der bundesdeutschen Geschichte auch dran schuld sind. Aber zumindest was die DDR-Geschichte angeht, war durch diese Einheitsliste, wenn die SED Mist gemacht hat, die CDU auch immer mit dran schuld. Das darf man nicht vergessen. Die war mit dabei. Am 3. Oktober 1990, ne, natürlich Wiedervereinigung, DDR existiert nicht mehr. Auch so eine interessante Konstellation. Es gab ja da nicht automatisch Neuwahlen am 3. Oktober irgendwie. Ne? Die DDR-Regierung löst sich auf. Und da waren dann so Abmachungen getroffen. Mit dem 3. Oktober ist er Bundesminister für besondere Aufgaben geworden. Günter Krause, okay. Vom Bundeskanzler Helmut Kohl. Ne? Also war dort Helmut Kohl unterstellt. Nach der Bundestagswahl 1990 wurde er dann 1991 zum Bundesminister für Verkehr bestellt und hat auch noch ab 92 wegen Ausscheidens eines Kollegen die Geschäfte des Bundesministers für Post und Telekommunikation wahrgenommen. Na, ab 1990 auch Mitglied des Bundestages. Seit 1993 dann selbstständiger Unternehmer, betreibt dann eine Firma. Interessant, war vorher auch Minister für Post und Telekommunikation, betrieb eine Firma für Heizkostenabrechnung in Osteuropa.
Das klingt sehr shady.
Klingt total shady. Natürlich hat man da Einblick in bestimmte Gesetzgebungssachen auf europäischer Ebene, ne, wo da Heizkostenabrechnung, wie das in Zukunft laufen soll. Ist nur ein Guess von mir, ne? Gehe ich jetzt nicht tiefer rein, aber ich meine nur, das komme ich später nochmal drauf zurück auf diese Gesamtkonstellation. Also hat man einen schönen Einblick so in die wirtschaftlichen Umtriebe von Politikern. Ne? Also da hat er irgendwie Geld gewittert und hat da eine Firma gegründet.
Ich wollte gerade sagen, ne? sobald du einmal in dem System bist, geht's richtig los.
Genau. Krass. 1994 erwirbt er 50% der Bankkompanie Nord und ist dort Vorsitz im Aufsichtsrat von dieser Bank. 1994 war auch...
Warte, er hat die Hälfte der Anteile einer fucking Bank gekauft?
Keine Ahnung, wahrscheinlich mit Investorengeldern.
CDU-Politiker-Dinger, okay.
CDU-Politiker-Dinger. Ich meine, es gibt auch Banken, Wahnsinn. Die kannst du für einen Euro kaufen. Ne? Da habe ich jetzt keinen Einblick, was das da ist. Oder für 50 Cent dann, wenn es 50% sind. 1994, also nur als Anekdote, war auch kurz Aufsichtsrat bei der IG Farben. Weiß ich nicht, ob ich das unbedingt in meinem Lebenslauf haben wollte. Ne? Geschäftsführer der Unternehmensberatung IBP GmbH. 1994 scheidet er dann aus dem Bundestag aus. Ne? Also diese Aktivitäten waren doch noch als Mitglied des Bundestages.
Ich wollte gerade sagen, ne?
Und cool, tritt nicht mehr zur gut. Wahl an. 1995 dann für.
Wenn man es nicht mehr nötig hat, doch einfach. Ne?
Ja, na, werden wir sehen. 1995 dann Wahl für das Amt des Oberbürgermeisters in Rostock. Ist er gescheitert. 1995 bis 97 Vorsitzender des Yachtclubs Berlin-Grünau. Noch so als kleine, wie soll man sagen?
Da triffst du dieselben Leute.
Lobby-Info, genau. Am 13. Mai 1993 ist er bereits vom Amt des Verkehrsministers ausgeschieden und ist auch vom Vorsitz der CDU Mecklenburg-Vorpommern zurückgetreten. Grund dafür waren mehrere, in Anführungsstriche, Affären, die da so in der Öffentlichkeit rumschwabelten. Also das Jahr 1993 war der ständig in Nachrichten mit irgendwelchen Sachen. Die Raststättenaffäre 1991. Verkauf der ostdeutschen Autobahnraststätten an die niederländische Hotelkette Van der Valk. Ja? Autobahnaffäre. Krause soll die Bevorzugung des Unternehmens Krakon für den Bau der neuen A20 bewirkt haben. Also gerade dieser Bau der Bundesautobahn A20 hat er natürlich in der Doppelfunktion als Verkehrsminister und in Mecklenburg-Vorpommern ansässiger Genehmigungsprozesse dadurch gepeitscht. Also eine Autobahn ist in Deutschland noch nie so schnell gebaut worden. Ne?
Ist das die so krass Schrott ist?
Kann sein, weiß ich nicht.
Mit den Löchern, die da
immer aufkommen? Nenn mir eine Autobahn, die nicht Schrott ist in Deutschland. 1991 die Umzugsaffäre. Sein Umzug vom DDR-Dienstsitz Berlin an den damaligen Familienwohnsitz, den er sich vom Staat mit rund 6.000 Euro finanzieren ließ. 6.000 Mark finanzieren ließ, das war damals noch Anlass für eine Affäre. Ne? Was? Das musste mal geben. Bundesrechnungshof, muss man fairerweise sagen, hat dann gar nicht sowas zu sehr beanstandet, diese Sachen. Was übrigens bei einigen von den Affären irgendwie war. Ne? Da war immer ein großer Aufschrei irgendwie und am Ende hat dann der Bundesrechnungshof bescheinigt, naja, so nach dem Motto, machen doch alle so ungefähr, jetzt gar nicht so wild. Ne? Aber ist bei ihm natürlich ein Politikum, weil er zwischenzeitlich bei Helmut Kohl in Ungnade gefallen war und dann der Daumen natürlich auch nach unten ging. Ne? Und das wird er für den Rest seines Lebens jetzt ordentlich merken, wo wir uns jetzt hier durchtanken. Und dann gab es noch die Putzfrauenaffäre. Da wurde hinterher auch kein Fehler festgestellt. Dann noch eine Geländewagenaffäre, eine Flugaffäre und was weiß ich. Ne? Also die 90er waren gespickt. Die wollten den absägen, er hat einen Haufen, er hat Scheiße gebaut. Manche Scheiße hat er nicht gebaut, wurde ihm trotzdem angedichtet. Also er war dort auf jeden Fall abgesägt worden. Spiegel TV war immer vorn dabei. Er hat das ganz sorgfältig dokumentiert. Bis heute ist Spiegel TV ein ständiger Begleiter dieser Figur Günter Krause. Aber es sind auch wirklich bizarre Sachen. Also du kannst auf YouTube Dokus gucken über Günter Krause von Spiegel TV oder irgendwelchen anderen ähnlichen Magazinen. Da ist er so beim ersten Spatenstich bei so einem geförderten Ding und da fragt der Journalist ganz suffisant, ja, wo sind denn die und die Millionen Fördergelder hin irgendwie? Und er nur so, Moment, da muss ich mal ein bisschen tiefer graben, vielleicht sind die ja hier. Also solche Dialoge völlig...
Das ist schon ein bisschen geil.
Eigentlich geil, aber auch völlig bizarr. Ne? Also völlig bizarr.
So würde ich aber auch antworten.
Naja, wo sind die Millionen? Geil. Da müssen wir mal noch ein wenig buddeln. Vielleicht sind sie ja hier, also Originalton.
Geil.
Laut seines eigenen Lebenslaufs ist er ab 1995 selbstständig in der Projekt- und Technologieentwicklung. Also wir erinnern uns, er ist ein durchaus hochbegabter Techniker, Informatiker, Ingenieur gewesen. Also ohne das ihm abzusprechen. Aber seit abstruseste Geschäftsideen. Also hat eine Geschäftsidee gehabt, Billigeigenheime zu produzieren, die Volkshäuser aus Stroh Öl herstellen. Oder mein Liebling, die Neutrino Deutschland GmbH, ein Unternehmen, das mit beschichteten Metallen aus Neutrinos elektrische Energie zu gewinnen vorgibt. Stand der Forschung ist allerdings, dass die Gewinnung von Gleichstrom aus Sonnenenergie, also insbesondere Neutrinostrahlung, den gängigen physikalischen Gesetzen widerspricht. Ne?
Dann ist er vielleicht doch nicht so begabt gewesen.
Hm? Ja, also... Solchen Einwänden ist er in Interviews wieder Originalzitate damit begegnet. Ja, natürlich gibt's das noch nicht, aber wir als Ossis, wir haben damals gelernt, wenn's das nicht gibt, dann bauen wir's halt. Ne? Also mit diesem Duktus tritt er da auf. in wissenschaftlichen Diskussionen.
Auch schon wieder ganz gut eigentlich.
Eigentlich auch ganz gut. Da erzählt er halt so wie die Mängelwirtschaft und naja, auf jeden Fall.
Ich weiß noch nicht, ob man das auf Neutrinos anwenden kann, was man mit eingelegten Ananas gemacht hat. So, naja.
Egal.
Da haben wir noch ein paar Neutrinos unter der Ladentheke gefunden. Ups.
Im Jahr 2001 dann das erste Mal ein Offenbarungseid im Rahmen von irgendeiner Zwangsvollstreckung geleistet. Am 23. Dezember 2002, da wollte der Richter das Urteil scheinbar noch schnell absetzen, zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten wegen Insolvenzverschleppung, Untreue, oh, Betrug und Steuerhinterziehung verurteilt.
Ach du Scheiße, okay.
Am 7. Im Jahr 2004 hat der BGH das Urteil aufgehoben und das Verfahren ans Landgericht Rostock zurückverwiesen. Und da wurden dann 25 von 27 Tatwürfen nicht verurteilt, weil das meiste verjährt war.
Ha!
Landgericht Rostock hat ihn dann zu einer Bewährungsstrafe von 14 Monaten verurteilt. Ne? Das ging dann auch nochmal zur Revision an BGH. Und 2009 war dann die teilweise Einstellung und Abänderung der Urteilsfassung von des Urteils vom Landgericht, dass Krause wegen Betrugs und vorsätzlichen Verstoßes gegen die Konkursantragspflicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Monaten verurteilt sei, die zur wo die Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Ne? Also hat der BGH dann im Prinzip auch so halb kassiert. Also Zeitablauf ist immer gut bei Strafurteilen. Ne? Ist dann seit April 2004 in zweiter Ehe mit Heike Krause Augustin verheiratet. Insgesamt hat er 6 Kinder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus der ersten Ehe auch noch 3. 2018, jetzt kommen wir ein bisschen in die neuere Zeit, bewohnten, oha, Krause und seine Frau eine Luxusvilla an der Mecklenburgischen Seenplatte, haben aber den Kaufpreis von über 450.000 Euro dafür nie gezahlt. Ne?
Du kriegst eine Luxusvilla für 450.000 Euro?
Ja, also vor 10 Jahren war das vielleicht noch möglich. Ja, das ist natürlich auch Berichterstattung. Wenn es ein etwas größeres Eigenheim ist, dann klingt das natürlich besser. Ex-Minister, Luxusvilla, ne, weißt, wie das ist. Den habe ich jetzt einfach so unreflektiert übernommen, den Ausdruck. Räumungsklage, kurz vor der Zwangsräumung sind sie dann dort ausgezogen. Gibt es auch von Spiegel TV, super, also vor Ort sind die da, ne, als dann der Gerichtsvollzieher kommt.
Ich bin sehr überrascht, dass ich von dem wirklich noch nie irgendwas gehört habe, bei so vielen Skandälchen, die da rumgehen.
Jaja, google den mal, guck dir mal was an. Es ist ein schillernder Typ, also ganz neutral formuliert. Sein Anwalt ist dann dort vor Ort. Lustig, das ist Peter Michael Dietzel, das ist der ehemalige DDR-Innenminister aus der 1990er Zeit. Ne? Er fährt da mit so einer fetten G-Klasse vor, also ein Verlierer der Wende, sieht auf jeden Fall anders aus. Und der verteidigt der Krause bis heute mit glühenden Worten. Ne? Mhm. Immer, ja, der Herrgott meint's gerade nicht so gut mit ihm und was weiß ich, ne, so dieses CDU-Gesülze kommt da dann rüber. Das Lustige ist, Peter Michael Krause ist von Peter Michael Diestel, der jetzt der Anwalt ist von Krause in 90er Jahren auch mal, als der bei der Funktion eine Funktion hatte bei Hansa Rostock, auch mal mit Sponsorengeldern betrogen worden. Ne? Also trotzdem verteidigt er den heute noch. Naja, ist so eine alte Männerkumpelei irgendwie. 2020 erscheint dann sein Buch Das ewige Licht, der Beginn eines neuen Zeitalters. Also da ist immer noch diese Neutrino-Energiespinnerei.
Okay, also das ist sozusagen sein Thema geworden.
Das ist sein Thema geworden. Ey du, vielleicht ist es ja wie bei Wegener oder keine Ahnung, jemand, über der heute verlacht wird. Ne? Vielleicht ist das ja in 50 Jahren der Typ, dem Denkmal gebaut wird. Im Januar 2020 ist er Kandidat bei der 14. Staffel der RTL-Sendung Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
Oh Gott. Oh Gott.
Und ist aber am ersten Tag wegen gesundheitlicher Probleme schon ausgeschieden. Hat sich da vom Camparzt einen Attest schreiben lassen und hat da die 180.000 Euro einfach so mitgenommen.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, so sind die Verträge da nicht, oder?
Das glaube ich schon, wird jetzt später gerichtlich festgestellt werden.
Ach, krass.
Dann gerät er wegen weiteren Betrugsfällen in die Schlagzeilen, also zum Beispiel...
Der hört auch einfach nicht auf,
hat sich, also, hat sich für eine Küche 10.000 Euro von einer Privatperson geliehen, die er nicht zurückzahlt, solche Wahnsinn. Sachen, hat dann immer Erklärungen parat, warum das mit dem Zahlen gerade noch nicht klappt, das Geld hängt in der Schweiz fest, neue Geldwäschegesetze, ich krieg's gerade nicht frei und was weiß ich alles. Ja, Herrgott,
meinst nicht gut.
Ja, ja, genau. Dann kommt ein weiterer Bankrott- und Betrugsprozess vom Landgericht Rostock. Da wird ihm vorgeworfen, er hätte in einem weiteren Insolvenzverfahren Vermögen verheimlicht. Ne? Also Honorare für Auftritte, Beratungen, Bücher und sowas. Also wie aus diesem Buch zum Beispiel oder Vorträge zu dem Buch oder aus dem Dschungelcamp. Nee, oder ich bin ein Star, holt mich raus. Ist das Dschungelcamp? Ich weiß es nicht.
Ja, 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 ja.
Okay. Ja, und Darlehensgeber über Zahlungsbereitschaft und Fähigkeit getäuscht zu haben. Im September 2023 gesteht er die Tatvorwürfe und wird zu einer...
Warte mal, ist er nicht, also wenn ich jetzt richtig rechne, ist er doch schon 70 zu dem Zeitpunkt.
Naja, jetzt, ne? Und wird dann zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 11 Monaten verurteilt. Ne? Also ab... Über 2 Jahre gibt's keine Bewährungsstrafe mehr. Mhm. Ne? Also hat er gerade noch so hingehauen, komischerweise. So, die Verurteilung ist dann auch seit Mai 24 rechtskräftig, ne? Weil die Revision verworfen wurde, so als kleiner Exkurs ins Strafprozessrecht, was mich nie interessiert hat. Neueste Nachricht, die ich gefunden habe, da mittlerweile 71-Jährige hat 40.000 Euro Mietschulden für eine Doppelhaushälfte in Alt-Töplitz und zahlt seit 2022 keine Miete mehr. Gibt auch ein rechtskräftiges Räumungsurteil. Das ist wohl jetzt im Jahr 2025 oder irgendwann vollstreckt worden. Da ist er auch wieder kurz vorher weggefahren oder ist dann wieder ausgezogen. Und auf die Frage, ich glaube, es war auch Spiegel TV oder irgendwas, wohin er denn jetzt zieht oder so, da hat er gesagt, das weiß er nicht, er braucht kein Empfangskomitee da, wo er hingeht. Der Mann, der den deutschen Einigungsvertrag verhandelt hat, eine deutsche Biografie.
Aber hat er jetzt kein Geld mehr oder hat er einfach nur keinen Bock, irgendwem irgendwas zu bezahlen?
Das weiß ich nicht, ganz ehrlich, aber er hat hier Sachen durchgemacht, von denen er sich mit der Zahlung von Geld hätte, die er hätte vermeiden können. Ich kann mir nicht denken, dass er Geld hat. Irgendwie. Also weiß ich nicht. Weil also dich da vor Gericht und mit Gefängnisstrafen bewährt werden und sowas. Also das, ich glaube, das gibst du dir nicht. Aber diese Biografie ist so schön, weil man hier mal sieht, dass einfach jemand die Karriereleiter, jemand durchaus Talentiertes, ne, der auch im Einigungsvertrag echt Gas gegeben hat. Das war eine Menge Arbeit und eine krasse Zeit und die Leistung hat er schon gebracht. Das Ergebnis war trotzdem scheiße. Ne? Aber die persönliche Leistung muss man zu dem Zeitpunkt doch anerkennen, da der Karriere gemacht hat und aber trotzdem nicht diesen alten CDU-Stallgeruch hatte und trotzdem so gehandelt hat, wie Politiker in der Bundesrepublik halt handeln, mit Firmengründen, hier eine kleine wirtschaftliche Verbindung, da eine kleine wirtschaftliche Verbindung. Aber
er hat es halt nicht geschafft.
Er ist halt kein Kohl-Lakai oder Alt-CDU-Lakai, so ähnlich wie das unserem Philipp Amthor passiert ist, dem man ja auch mal kurz gezeigt hat, wenn man an der Machtschraube dreht, wie schnell man da als Scheiß-Ossi draußen ist. Ne, wenn man zu viel auf einmal will. Und so wurde dem das damals auch offenbart. Aber dadurch sieht man mal schön, wie wirtschaftlich umtriebig man als Politiker in Deutschland trotzdem sein kann, ohne dass es erstmal jemand erfährt. Ne?
Es also, gibt keine Korruption in Deutschland, Mike.
Und da ist diese Biografie ein wunderschönes Beispiel, weswegen ich sie dir mal nicht verheimlichen wollte.
Ja. Nee, das war sehr, sehr spannend. Ich habe von ihm noch nie was gehört. Es war ein sehr bewegtes Leben und auch symptomatisch für einige Dinge, die hier laufen und nicht laufen. Passt deswegen auch sehr gut zu dem, was wir heute anfangs besprochen haben. Also Full Circle Moment sozusagen.
Ja.
Vielen lieben Dank, Mike.
Bitteschön.
Vor allen Dingen, dass es kein Fußballer war, das hat mich sehr glücklich gemacht.
Nee, ja, wenn du Fußballer Krause, Maximilian Krause, kannst du mal googeln. Der ist auch ein bisschen verschlagen, aber ein super Fußballer.
Auf jeden Fall ist das wieder motivierend. Auch wenn man aus Halle kommt, kann durchaus noch kurze Zeit was aus dir werden, bis man dann vor Gericht verarmt sein Lebensabend frisst.
Absolut. Und mach dir den Spaß, wenn du mal, du hast ja viel Zeit, guck mal bei YouTube Günther Krause, guck dir mal so eine 15 Minuten Spiegel-Porträt an. Das ist wirklich lachste Blasen.
Für den nächsten Klogang nehme ich das auf jeden Fall mit.
Naja.
Mike, ich danke dir. Ich muss tatsächlich schon wieder weiterspringen.
Ich auch. Aber alles gut.
Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben.
Es hat mich sehr gefreut. Sorry, dass ich heute jetzt nicht die Lebensfreude dir ins Gesicht gepustet habe. Ich werde da Besserung geloben.
Ich werde jetzt erstmal ein Stückchen Schokolade essen, damit es mir wieder ein bisschen besser geht.
Mach das, mein Guter. Mach das.
Gut. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.
Was merkt man noch, wenn man 70 ist?